Local Branding Heroes, der Podcast mit Thomas Oettinger. Hier kommen die Helden der lokalen Markenführung zu Wort.
Und für uns ist es natürlich ganz, ganz spannend, weil wir mit den Menschen dann arbeiten, wenn sie in ihrem Aufschwung sind. Also die haben das Tal der Tränen, das erste schon hinter sich und werden dann versorgt und kriegen dann da wieder den Aufschwung, weil sie wieder voll ins Leben einsteigen können. Meine Tür ist immer offen, du kannst reinkommen. Bei uns ist es tatsächlich so. Also unser CEO in Island sitzt im Großraumbüro. Da gibt es keine Büros. Es ist wirklich alles offen und man geht dann halt in die kleinen Separés, wenn man ein Gespräch hat. Ganz viele Sanitätshäuser versuchen gerade auch ein bisschen ein Rebranding zu machen als Gesundheitshaus, damit man eben von diesem biederen Image wegkommt und auch zeigt, hey, wir sind super innovativ, weil auch da natürlich der Fachkräftemangel sehr spürbar ist.
Hallo, liebe Zuhörenden, hier ist wieder euer Thomas Oettinger mit dem Local Branding Heroes Podcast. Heute habe ich die Katrin Merkda von Össur, Marketingdirektorin, und zwar sitzt sie in Köln. Und ich freue mich total, dass die Katrin ihren ersten Podcast mit mir aufnimmt. Hallo Katrin.
Hi Thomas.
So, schön, dass es geklappt hat. Hat ja ein bisschen gedauert, bis wir den Termin gefunden haben, weil auch viel los war bei euch. Du, erzähl doch mal ganz kurz, was macht Össur und was machst du dort?
Okay, Also Össur ist ein isländischer Hersteller von Prothesen und Orthesen. Wir spezialisieren uns auf nicht-invasive Lösungen. Das heißt, alles, was man so von seinen Eltern kennt, wenn die ein gewisses Alter erreichen, dass man da vielleicht ein neues Kniegelenk braucht, das machen wir nicht. Wir sind wirklich dafür da, wenn jetzt zum Beispiel eine traumatische Amputation war, dass wir dann den Leuten wieder ein prothetisches Bein zur Verfügung stellen, dass sie wieder gehen können und am Alltag teilhaben können.
Ja, schön. Und was machst du genau dort?
Ich darf seit jetzt knapp 10 Jahren dort im Marketing arbeiten, in unterschiedlichsten Stellen. Also ich habe da schon in Eindhoven gearbeitet, im globalen Team, und bin jetzt seit, ich glaube, Ende 2022 im deutschen Team in Köln und darf da gemeinsam mit dem Team ganz viele spannende Projekte umsetzen, um eben unsere Prothetik und auch die Orthetiklösungen noch ein bisschen bekannter zu machen.
Genau, und daher kennen wir uns bei den spannenden Projekten. Wir unterstützen euch ja auch schon eine ganze Weile, die Sanitätshäuser besser mit Marketingmaterial auszustatten und die Testwochen zu machen. Da gehen wir später drauf ein. Mhm. Jetzt ist, was mich interessiert, ja auch immer der Mensch dahinter. Und ja, als wir uns kennengelernt haben, so auch mit der Katrin, da kann ich. Aber vielleicht willst du mal erzählen, was ist denn dein liebliches alkoholisches Getränk? Das ist eine meiner Lieblingsfragen.
Da hattest du tatsächlich einen ganz guten Riecher, weil ich bin ein Gin-Fan tatsächlich. Also ich kann mich da sehr gut für begeistern. Wir hatten auch vor, ich glaube letztes Jahr Weihnachten, haben wir zusammen mit Freunden für Silvester unterschiedliche Gin angesetzt. Wirklich selbst aus Wodka mit Wacholderbeeren angesetzt und haben die dann gemeinsam geflavored. Und ich kam mir so ein bisschen vor wie früher in der Schule, wo man diesen Hermann-Kuchen hatte, den man füttern musste.
Ja.
Weil wir hatten dann irgendwie 12 Gin-Gläschen, so wirklich so wie so Reagenzgläschen zu Hause dabei bei meinem Papa, als wir da Weihnachten verbracht haben, und mussten dann immer gucken, muss der noch gefüttert werden, braucht der noch ein paar Erdbeerchen, muss man das rausnehmen? Und das ist wirklich mittlerweile so eine kleine Leidenschaft geworden, weil es wirklich viel Spaß macht, einfach zu gucken, was passiert mit dem Geschmack, wenn man da noch was dazu gibt oder wenn man irgendwas anderes noch reinmischt.
Mhm. Hast du denn, wenn man auch den Gin kauft, hast du da eine Lieblingsmarke?
Ja, ich bin ein ganz großer Nordest-Gin-Fan.
Ah, sehr schön. Sehr, sehr coolen Gin. Den hatte ich auch vor kurzem im Tasting bei mir dabei. Finde ich auch ein sehr spannendes Flavor, was die da produzieren. Jetzt weiß ich ja, dass du auch seit kurzem auch Camper, unter den Camper gegangen bist. Hast du denn noch ein paar andere Hobbys oder ist das so das Einzige, was in der Freizeit dann noch übrig bleibt?
Nee, wir sind vor kurzem zu den Camper übergegangen, aber das ist auch dem geschuldet, dass wir einen kleinen Hund haben, der sehr viel Zeit in Anspruch nimmt. Deswegen leiden da auch die Hobbys ein bisschen drunter. Aber ansonsten mache ich wirklich so den Standardkram, den viele machen. Also ich gehe gern laufen. ich mache Yoga, Ich war früher ganz, ganz viel bouldern. Das hat so ein bisschen eingeschlafen. Das würde ich gerne wieder reaktivieren. Aber da, mich fände es schön, wenn die Boulderhallen vor 10 Uhr aufmachen würden. Dann könnte ich vielleicht vor der Arbeit mal gehen. Aber genau, es ist halt so dieses bisschen Bewegung, bisschen Entspannung und was man so braucht nach einem stressigen Arbeitsalltag.
Das glaube ich. Jetzt finde ich, du arbeitest ja in einem total spannenden Unternehmen. Tatsächlich das einzige Unternehmen, was wir betreuen, was seine Zentrale in Island hat. Und da brennt mir natürlich eine Frage auf den Lippen ist, was macht ein isländisches Unternehmen in der Unternehmenskultur anders als zu einem amerikanischen oder einem deutschen Unternehmen, also was seine Zentrale in Deutschland, Amerika oder vielleicht Japan hat?
Ich würde sagen, wir sind wirklich sehr auf Augenhöhe und partnerschaftlich, sowohl intern als auch mit unseren Kunden oder mit den Anwendenden. Also es ist wirklich sehr familiär, ganz offen. Man hört ja immer ganz oft, dass meine Tür ist immer offen, du kannst reinkommen. Mhm. Bei uns ist es tatsächlich so. Also unser CEO in Island sitzt im Großraumbüro. Da gibt es keine Büros. Es ist wirklich alles offen und man geht dann halt in die kleinen Separés, wenn man ein Gespräch hat. Aber dieses offene Tür ist auf jeden Fall ganz, wirklich ein ganz großer Punkt.
Also in dem Fall ja gar keine offene Tür, sondern gar keine.
Ja, genau, eigentlich gar keine Tür. Ja. Das ist wirklich was, das macht es tatsächlich spannend, macht es auch besonders, ist manchmal auch eine Herausforderung, weil so wirklich ein Geheimnis gibt es bei uns nie. Das ist dann, es kommt immer irgendwie raus, weil halt wirklich alles sehr offen gehalten ist und sehr flach in den Hierarchien. Also es ist, da war, glaube ich, der größte Unterschied zu deutschen Unternehmen. Und das merkt man auch wirklich so an der Kultur, dass wir Hierarchien relativ, also es ist keine Siezkultur. Es ist, jeder wird geduzt. Wir haben auch beschlossen vor kurzem, dass wir unsere Kunden alle duzen in der persönlichen Ansprache, weil es einfach zu uns passt. Es ist einfach wirklich ein sehr familiäres Miteinander, sowohl mit Anwendenden, die immer wieder sagen, oh, das ist wie nach Hause kommen, wenn ich zu euch komme, als auch mit den Kollegen. Also es ist wirklich sehr ein Verschwimmen von Grenzen von privat und beruflich.
Und es ist auch in den anderen, sagen wir, Niederlassungen, du bist ja in Deutschland zuständig für, gibt ja auch noch andere europäische, kriegt man da die gleiche Kultur dann auch hin?
Ja, auf jeden Fall. Also es ist natürlich immer ein bisschen lokal geprägt, muss man sagen. Ja. Ich habe auch eine Zeit lang in Eindhoven gelebt und in Eindhoven gearbeitet, aus dem europäischen Headquarter raus. Da ist tatsächlich auch die Sprache Englisch. Da ist es dann nochmal so ein bisschen internationaler durchmischt, aber dennoch auch sehr offen, sehr nicht hierarchiegetrieben, sondern wirklich auch da total entspanntes Miteinander und offenes Miteinander.
Genauso wie du es beschrieben hast, ja. Okay.
Genau.
Lass uns mal in das Thema einsteigen. Also man Prothetik. Das ist ja jetzt nicht das most sexiest Marketing-Thema, was es gibt auf dem Planeten. Und ich bin ja immer wieder begeistert, wie ihr das Thema Prothetik in euren Visuals umsetzt. Das ist echt ästhetisch und es ist irgendwie, man hat irgendwie fast sogar Lust, so eine Prothese zu haben, obwohl man keine braucht. Erzähl mal, wie macht ihr das denn? Weil, also das würde ich gerne den Zuhörenden auch tatsächlich mal teilen, weil das ist echt besonders bei euch.
Ja, wir versuchen das ein bisschen umzudrehen, weil wenn jemand eine Prothese braucht, geht meistens da vor ein traumatisches Erlebnis einher. Und wir dürfen die Menschen ein Stück weit auf ihrer Reise zurück in eine neue Normalität begleiten. Und deswegen wollen wir eigentlich in unseren Bildwelten und in unserer Bildsprache den Leuten vermitteln, dass es A, kein Ende ist, wenn man einen Unfall hatte und dadurch ein Bein oder eine Hand verliert, sondern dass es der Anfang von was Neuem ist und dass man auch damit leben kann. Deswegen versuchen wir so positiv und so energiegeladene Bilder wie möglich zu schaffen, um denen eben zu zeigen, hey, es geht weiter und wir haben viele Leute, mit denen wir zusammenarbeiten, die den gleichen Schicksalsschlag oder einen ähnlichen Schicksalsschlag hatten und daraus was Positives für sich ziehen konnten. Mhm. Und für uns ist es natürlich ganz ganz spannend, weil wir mit den Menschen dann arbeiten, wenn sie in ihrem Aufschwung sind. Also die haben das Tal der Tränen, das erste, schon hinter sich und werden dann versorgt und kriegen dann da wieder den Aufschwung, weil sie wieder voll ins Leben einsteigen können.
Ja, das geht in den Bildern ganz klar rüber. Also das ist, also an alle Zuhörenden unbedingt mal so eine Össur-Werbung anschauen, wo es um die Thema Prothesen geht. Das ist echt sehr faszinierend, wie er das umsetzt. Euer Hauptfokus liegt ja aber auf der Orthetik, also Bandagen. Wie geht der mit dem Thema um? Weil das ist ja jetzt nicht so ein dramatisches Erlebnis, wenn man mal eine Bandage braucht. Wie macht ihr das da mit den Visuals?
Da versuchen wir es so natürlich zu machen wie möglich. Das heißt wirklich Alltagssituationen. Gerade in der Orthetik und in der Arthroseversorgung ist es viel auch mit eine Zielgruppe von Älteren. Und dementsprechend wollen wir da auch ein bisschen so den Alltag darstellen. Heißt wirklich spielen mit Enkeln, Golf spielen, Fahrrad fahren. Also da, wir versuchen wirklich da Alltagssituationen aufzugreifen und wir versuchen auch so gut es geht mit tatsächlichen Betroffenen zu arbeiten. Das heißt, wir versuchen so wenig Models zu nutzen wie möglich. In der Prothetik geht das natürlich logischerweise sowieso nicht, aber in der Orthetik versuchen wir auch, so gut es geht, Leute zu finden, die Indikationen haben und uns daran zu orientieren, was wirklich unser Produkt unterstützen kann, um es wieder zu tun. Also ob jetzt jemand wieder Sport machen möchte oder ob jemand wirklich einfach nur mit den Enkeln auf dem Spielplatz eine gute Zeit haben möchte, da versuchen wir zu gucken, wo können wir da bildtechnisch das unterstützen.
Jetzt ist ja euer Markt, geht ja über die Sanitätshäuser. Ihr verkauft ja über die Sanitätshäuser, was natürlich das Ganze noch ein bisschen komplexer macht, das an die Endgebraucher sozusagen auch weiterzugeben. Viele Zuhörende kennen Sanitätshäuser wahrscheinlich, weil sie da schon mal drin waren, vielleicht für einen Angehörigen was besorgt haben. Erzähl doch mal ein bisschen, wie dieser Markt funktioniert, weil es, ich sag Markt, aber eigentlich gehört es ja ins Gesundheitswesen, wo diese Sanitätshäuser ja tätig sind und agieren. Versuch uns mal in diese Welt mitzunehmen, wie das mit den Sanitätshäusern so ist.
Das ist so ein bisschen ein Spagat, den wir auch im Marketing gut leisten müssen zwischen den Zielgruppen, weil wir auch schon allein zwei unterschiedliche Herangehensweisen haben, ob man jetzt eine Orthese verkauft oder eine Prothese. Der Unterschied in der Prothetik ist, dass der Versorgungskreislauf wesentlich engmaschiger ist. Das heißt, das Sanitätshaus arbeitet schon relativ von Anfang an mit einem Anwendenden zusammen. Also relativ kurz nach der Amputation kommt ein Sanitätshaus schon dazu. Und da werden wir auch viel enger mit an den Anwendenden herangezogen, weil wir da einen ganz klaren Aufklärungsauftrag haben, den wir erfüllen. Da ist der Entscheidungsprozess ein bisschen anderer, weil man unterschiedliche Produkte testen kann. Und wir begleiten auch zum Beispiel die Produkttests vor Ort mit unseren Kollegen aus dem Vertrieb. Und da merkt man auch, dass dieses Interagieren mit den Anwendenden dazu führt, dass auch die Zielgruppe da die Scheu ein bisschen verliert davor, den Hersteller direkt anzuschreiben. Also wir merken auch, dass wir wirklich viel mehr Kontakt mit den Anwendenden haben, viel mehr dafür tun müssen, dass sie wissen, dass es uns gibt. Auch viel mehr Social-Media-Anfragen von Anwendenden bekommen und dass auch da der E-Mail-Verkehr wirklich langsam so ein bisschen einbricht und das sich eher auf Social-Media verlagert.
Ah, spannend.
Bei der Orthesenversorgung ist es nochmal ein bisschen anders, weil da ist unser Ziel eigentlich, den Sanitätshäusern zu helfen, mehr Kunden durch die Tür zu bekommen. Weil, wie du gesagt hast, in den Sanitätshäusern ist es ja, also viele kennen die Sanitätshäuser ja nur von entweder Oma oder weil man sich mal Krücken besorgen musste.
Ich auch, ja. Hatte ich mal Krücken besorgen müssen, ja.
genau. Es ist halt so. Ich finde es ja auch, klar, für mich ist es nicht so gut, weil es meine Branche, aber es ist natürlich, ich sag immer zu allen, wenn ihr mich und unsere Firma nicht kennt, ist gut, weil dann habt ihr damit nichts zu tun. Es ist ja eigentlich ein gesundheitlicher Aspekt. Aber um drauf zurückzukommen, da ist unser Fokus eben, den den Sanitätshäusern Kunden zuzuspielen. Das heißt auch den Leuten zu zeigen, es gibt da eine Lösung, wenn man zum Beispiel Knieschmerzen hat, geh in dein Sanitätshaus. Mhm. Also da ist wirklich diese Partnerschaft mit dem Sanitätshaus sehr im Vordergrund in der Orthetik.
Mhm. Und wie unterstützt ihr da eure Sanitätshäuser, die mit euch arbeiten?
Wir arbeiten da sehr eng mit den Kunden zusammen und gucken auch immer, was für Herausforderungen die haben. So sind wir ja dann auch auf euch gekommen und haben ja dann auch mit euch unseren Testwochenprozess zum Beispiel ein bisschen digitalisiert. Es gibt ja immer...
schon das ist ja süß.
Ja. Ja. Hm? Und wir müssen eben immer gucken, was sind die Herausforderungen von den Kunden und was können wir anstelle der Hersteller tun, um diese Herausforderungen ein bisschen zu unterstützen. Und bei den Testwochen machen wir das ja zum Beispiel über euch mit der Gestaltung und Umsetzung von Werbematerialien, dass wir wirklich da eine Flexibilität und Individualität reinbringen, die dann die Sanitätshäuser umsetzen können und wir dann ja auch wirklich aktiv unterstützen mit Platzierung von Printanzeigen, die in der Orthetik, in dem Segment wirklich noch eine große Rolle spielen und dass wir auch da diesen partnerschaftlichen Ansatz, obwohl es digital ist, nicht verwischen. Also das Testwochenkonzept ist für uns immer noch ein riesiger Punkt, mit dem wir wirklich viel nach vorne gehen und der für uns wirklich wichtig ist und von dem wir auch super überzeugt sind, mhm. weil eben genau dieser partnerschaftliche Ansatz wirklich funktioniert, dass man das zusammen macht. Und deswegen finden wir das auch so spannend, das mit euch zusammen so zu schleifen und zu überprüfen, wo können wir noch eine Stellschraube drehen. Genau, und das Portal ist da eben für uns eine super Gelegenheit, um den Kunden eben ein neues Level an Individualität und Flexibilität zu geben.
Mhm. Vielleicht könntest du mal kurz erzählen, was ist denn die Testwoche? Also wie ist es für den Endgebraucher so eine Testwoche? Wie nimmt er die so wahr? Was passiert da?
Bei einer Testwoche sind, wenn man zum Beispiel Knieschmerzen hat, kann man dort vor Ort ein Produkt testen von uns, den Unloader, mit dem man gegen die Knieschmerzen bei Arthrose ankämpfen kann. Das heißt, man geht ins Sanitätshaus konkret rein. Man hat zum Beispiel in der Zeitung eine Werbeanzeige gesehen, dass an diesem Tag ein Testtag ist und geht dann mit einem Gutschein, der in dieser Anzeige drin ist, ins Sanitätshaus und sagt, hallo, ich habe Knieschmerzen hier. Mein Arzt hat mir gesagt, ich habe Arthrose. Ich würde das gerne testen. Und dann bekommen die wirklich eine Testorthese angelegt und dürfen dann damit unterschiedliche Sachen machen, wie zum Beispiel auch Treppen gehen. Und wir kriegen auch ganz oft Videos geschickt, wo Leute wirklich mit einem Lächeln gehen, weil die davor sagen, boah, ich kann aber keine Treppen gehen, das tut so weh. Und dann mit der Orthese tatsächlich die Treppen gehen können. Also das ist... Der Testtag ist tatsächlich ein Test des Produktes.
Mhm. Das finde ich tatsächlich ein total spannendes Konzept, weil man ja meistens ja Produkte kauft und erst so den Test nach dem Kauf was kann das Produkt, wie hilft mir das Produkt, erst danach feststellt. Von dem her finde ich das echt genial, also so diesen Event auch zu bewerben, zu unterstützen, dort wie dieser Testwochen auch eher, wo dann auch diese Produkte zur Verfügung stellt und dann auch in der Nachbetreuung da zu sein. Also total schönes Konzept. Lass uns mal kurz nochmal auf die Sanitätshäuser eingehen. Du hast ja gesagt, Mensch, wenn du mal Krücken brauchtest, dann musstest du dorthin. Die Branche ist ja durchaus jetzt nicht bekannt als die Innovationstreiber. Wie setzt denn dieses Gesundheitswesen, dieser Markt sich zusammen? Das sind ja auch viele Kooperationen wie Sani aktuell, mit denen wir auch zusammenarbeiten. Da gibt es viele Hersteller. Wie sieht denn dieser Markt so aus? Wie kann sich denn unsere Zuhörer das vorstellen, weil die vielleicht aus anderen Branchen kommen?
Mhm. Ich würde gar nicht sagen, dass der nicht innovativ ist. Ich glaube, gerade im Sanitätshauswesen gibt es super viele Beispiele von hochinnovativen Ideen und auch hochinnovativen Produktentwicklungen oder auch Serviceentwicklungen, gerade was 3D-Scanning betrifft und.
Ah, stimmt, ja.
Der Markt an sich besteht aus freien Sanitätshäusern oder eben dann auch Sanitätshäusergruppen, wie du auch gerade schon gesagt hast. Und das setzt sich auch, der komplette Kreislauf setzt sich so zusammen, dass es ein sehr enges Zusammenspiel ist aus Ärzten, Sanitätshäusern und Herstellern. Gerade in der prothetischen Versorgung arbeitet man da wirklich Hand in Hand, um den Anwendenden die bestmögliche Versorgung zu ermöglichen. Und ganz viele Sanitätshäuser versuchen gerade auch ein bisschen ein Rebranding zu machen als Gesundheitshaus, damit man eben von diesem Bieder und biederen Image und wir machen Unterwäsche und hässliche Badeanzüge für alte Menschen.
Stützstrümpfe.
Genau, dass man davon halt so ein bisschen wegkommt und auch zeigt, hey, wir sind super innovativ, weil auch da natürlich der Fachkräftemangel sehr spürbar ist. Und wenn man so ein schlechtes Branding in der Gesellschaft hat, sage ich mal in Anführungszeichen, dann ist natürlich das nicht cool, in einem Sanitätshaus zu arbeiten.
Da kommt auch nichts nach, also Auszubildende und so weiter. Ja. Verstehe. Wie siehst du denn das Sanitätshaus der Zukunft? Du hast jetzt gerade so ein bisschen den Blick zu sagen, okay, zum Gesundheitshaus. Hat man da schon Trends und Anzeichen, wie die vielleicht in 3 bis 5 Jahren aussehen würden und wie die kommunizieren?
Ich glaube, da ist auch gerade ganz viel im Umbruch. Gerade KI und Digitalisierung ist da ein Riesenthema. Wir haben richtig große Gaps in den Unterschieden, die es bei uns in den Sanitätshäusern gibt. Wir haben einige, die bestellen immer noch per Fax. Und es gibt aber auch Sanitätshäuser und Kunden von uns, die in Sachen Digitalisierung Vorreiter sind und die uns da auch teilweise voraus sind, weil die viel besser aufgestellt sind. Und ich glaube, da wird noch viel passieren. Ich kann mir vorstellen, dass gerade diese große Spannbreite zeigen wird, dass diese Digitalisierung noch herausfordernd ist für viele, dass das aber trotzdem jetzt mitgezogen werden wird und dass da wirklich viele Entwicklungen passieren, auch mit Zusammenschlüssen, sieht man ja auch gerade mehr und mehr. Da wird, glaube ich, in den nächsten Jahren noch einiges Spannendes auf uns zukommen und ich hoffe auch auf unserer Seite, in der Industrieseite, dass durch KI und diese Vereinfachung von Prozessen da auch ganz viel passieren wird und dass auch noch spannendere und noch bessere prothetische Lösungen und auch orthetische Lösungen für Leute da heraus sich kristallisieren werden.
Ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass dadurch, dass ja auch, also es gibt ja diese Selbstzahlerleistungen und dann die Leistungen, die halt von den Krankenkassen getragen werden, dass das dadurch so ein bisschen so ein Innovations Stopper da ist, weil man dann ja immer so, also ich habe bei mir im Lions Club auch einen Betreiber vom Sanitätshaus, der hat 11 Stück und der sagt, ja, aber was, egal ob ich mache oder nicht, ich verdiene ja sowieso nur x Euro an diesem Produkt und wenn ich das noch besser mache, einen besseren Service, verdiene ich trotzdem nur x Euro. Siehst du das auch so, dass das so ein bisschen so ein Hemmschuh ist für bessere Services und mehr Innovation in den Prozessen?
Auf der einen Seite ja, auf der anderen Seite sehe ich es aber auch als Chance, weil auch da es gibt unglaublich viele Leute, die versorgt werden müssen und die man vielleicht auch noch nicht versorgen kann.
Und immer mehr,
Genau. Und da weiß ich nicht, ob es da dann nicht vonnöten ist, auch hier einen besseren Service zu bieten. Also wir bei Össor versuchen, unseren Sanitätshauskunden kontinuierlich einen besseren Service zu bieten. Aber ich habe auch ganz viele Beispiele von unseren Kunden, die ihren Kunden, also den Anwendenden, einen besseren Service bieten wollen. Ob das jetzt ist, dass sie nach einer gewissen Zeit bei denen anrufen und sagen, hey, komm mal rein, lass uns mal die Orthese angucken oder die Prothese angucken. Na, ich glaube, da gibt es einen Spielraum, was gemacht werden muss. Natürlich ist da die Leistung, was man bekommt, wichtig. Da ist auch ein wichtiger Punkt drauf zu achten, was mit dem Gesundheitswesen jetzt passiert, wenn es da Reformen gibt von der Politik. Und da arbeiten ja auch einige Verbände dran, um zu gucken, dass da auch die Lösungen, die die Sanitätshäuser anbieten, nicht hinten runterfallen, weil natürlich ist das eine Angst, dass man da irgendwie eine Reform macht und dass dann da irgendwelche Streichungen sind, die es vielleicht für einen gesundheitlichen Aspekt nicht geben sollte.
Das ist ja in Deutschland speziell, im europäischen Ausland ist das ja nicht so. Ist das richtig?
Zum Teil, ja. Wir haben einige Sachen, die von Kassen getragen werden, auch im Ausland. Also es gibt in Frankreich zum Beispiel eine Passteilliste, auf die man sich eintragen lassen muss. Auch in der Schweiz gibt es eine Liste zum Beispiel. Aber es gibt auch sehr viel Selbstzahler-Länder. Also da haben wir es tatsächlich schon ganz gut in Deutschland.
Das ist mal ein schöner Satz. Wir haben es ganz gut in Deutschland. Das hört man tatsächlich selten in der heutigen Zeit. Oh du, Katrin, ganz zum Schluss habe ich noch so eine, gar keine Zukunftsfrage, sondern du hast vorhin eben von den Anzeigen gesprochen und meistens meine Interviewpartner erzählen hauptsächlich von Online-Leistungen, was sie gerade unterstützen. Und ich bin immer so ein Fan, muss beides machen, mal abhängig von der Region, wo du bist und abhängig von der Zielgruppe, nimm die richtigen Kanal, dann funktioniert es auch. Wie siehst du das denn? In deiner Zielgruppe ist da offline noch viel, viel relevanter wie online oder dreht sich da was oder wie ist deine Einschätzung da?
Ich glaube tatsächlich, dass das Print noch nicht tot ist. Wir sehen das immer wieder. Ich glaube, man muss da eine Balance finden und auch die Zielgruppen, die man hat, deren Ansprüchen gerecht werden. Das ist auch eine große Herausforderung aus Marketing, logischerweise. Ich glaube aber wirklich, dass im Print auch noch ganz viel steckt, weil es gibt durchaus Menschen, die viel lieber eine Printanzeige haben und die jetzt Social Media nicht ganz so vertrauen wie andere. Ich glaube, das dreht sich gerade ein bisschen. Gerade die junge Generation ist ja doch wirklich eher fokussiert auf Digitales, aber man muss schon gucken, wo macht es Sinn, was zu drucken. Also gerade ein Flyer mit Informationen ist, glaube ich, schon wichtig, wenn es um Produkte geht, die einem das Leben verändern. Und es gibt einfach manche Sachen, die digital nicht so gut funktionieren, weil man das Haptische braucht. Ja. Also ich glaube, da ist wirklich so eine Balance, die man finden muss, die natürlich auch immer individuell ist. Klar, digital ist immer schön, weil man kann was messen, man hat Zahlen. Das ist beim Printen immer ein bisschen schwierig. Aber ich sag mal, Marketing zielt ja auch nicht immer nur darauf ab, dass man irgendwie möglichst Zahlen generiert, mit denen dann am Schluss irgendwelche PowerPoint-Slides befüllt werden, sondern es gibt ja auch diese Soft-Targets, dass man einfach die Markenbekanntheit steigert und dass man halt guckt, dass man weiter streut. Und da ist dann Print für mich schon auch noch ein guter Punkt.
Super. Du hast eben was Tolles gesagt, weil online hat es Zahlen. Ich finde aber diese Zahlen, die sind auch trügerisch, weil natürlich auch Online-Marketing ein bisschen, also wenn man nur diesen Happy Pass, ich habe es gesehen, habe geklickt, habe Aktion gemacht, das sind ja die Zahlen, die wir haben. Was passiert dann noch ganz viel außenrum, wie bei einer Anzeige oder beim Flyer, wo dann halt 3, 4, 5, 6, 7 Mal der Kontakt gemacht wird, bevor man in Aktion tritt. Und das ist halt leider nicht messbar, was viele leider immer noch verkennen. Mensch, Katrin, wir sind am Ende, die halbe Stunde haben wir voll. Dankeschön für deine Zeit und danke, dass wir jetzt den ersten Podcast miteinander gemacht haben. Dein allererster, das freut mich total. Ich freue mich auf den nächsten Gin mit dir. Wenn wir uns demnächst wieder sehen, bringe ich ein kleines Fläschchen mit.
Da freue ich mich.
Ja, und danke für deine Zeit, Katrin, und bis zum nächsten Mal. Dankeschön für die Einsichten.
Sehr gerne.
Wer nicht genug bekommen hat von Ösur, der sollte mal am besten nach St. Pauli schauen, weil tatsächlich seit kurzem ist Ösur auch Sponsor für alle Inklusionsthemen bei St. Pauli.
Mehr Infos zum Thema findet ihr auch auf unserer Webseite macapo.com. Local Branding Heroes findet ihr auf Spotify, Apple Podcasts und überall, wo es Podcasts gibt. Abonniert den Podcast und lasst gerne eine Bewertung da. Local Branding Heroes, der Podcast über lokale Markenführung mit Thomas Oettinger.